Hallo liebe Advantagerin und vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer super spontanen Sonderfolge. Spontan ist ja oft am besten und ich begrüße mir gegenüber virtuell, aber vor allem für euch wichtig, vor Ort, fast hätte ich gesagt auf dem heiligen Rasen, aber mittlerweile schon in seinem Hotel nehme ich an, aber vor Ort in Wimbledon, den bekannten Tenniskommentator Marcel Meinert und ja auch schon fast mehr oder minder regelmäßigen Gast im Advantage-Podcast in den letzten 6 Jahren. Grüß dich und guten Abend nach London.
Hallo zusammen. Janik, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe zu danken und ich nehme euch da auch mal direkt mit. Ich habe Marcel vor nicht mal 2 Stunden in WhatsApp gefragt, 10 Minuten nach Ende des Zverev-Viertelfinals gegen Taylor Fritz, dass Marcel mit Michael Stich auf Amazon Prime kommentiert hat, weil ich persönlich nicht vor Ort sein kann. Ihr wisst das, ich hatte eventuell vor, Richtung Viertelfinale, also ich habe eine Print-Akkreditierung, dann rüberzufliegen. Allerdings ist seit der letzten Aufnahme und ich Stammhörerin, deswegen teile ich das ja auch, weil wir ja immer mal auch über die Pflege gesprochen haben, meine Großmutter verstorben. Ich bin natürlich traurig, aber ihr müsst euch nicht allzu viele Gedanken machen, weil ich bin auch irgendwie ein bisschen erleichtert, weil ihr wisst das, ich habe das mindestens schon 3 Jahre hier erwähnt. Es war eine lange Zeit und genau, nur ich habe mich entschieden, jetzt trotzdem bei meiner Familie zu bleiben. Ist ja auch nochmal was anderes für meinen Vater, weil das die Mutter ist und hier zu unterstützen. Die Beerdigung ist nächste Woche und sollte Zverev das Ding jetzt gewinnen, dann ist es ja höchst verdient und das wird ja auch gewinnen, ohne dass ich vor Ort berichte. Aber deswegen habe ich mir hier Verstärkung geholt mit Marcel, der das Privileg hat, dieses Jahr wieder für Amazon Prime zu kommentieren vor Ort. Bist du eigentlich schon dabei, seitdem Amazon die Rechte hat?
Ja, genau. Ist jetzt also das dritte Jahr. Mal, ne? Genau, so ist es erstmal an der Stelle auch noch, Janik, natürlich.
Ach so, ja.
Herzliches Beileid und die besten Wünsche an dich und deine Familie.
Er hat es auch schon off the record gesagt, also nicht, dass ihr irgendwie denkt, er ist unhöflich oder so. Ja? Also Marcel, ist alles gut. Ich wollte es nur.
Und dann springe ich hier sportlich gerne in die Bresche.
Wenn ja, genau. Ich soll liebe Grüßen von Daniel. Der ist schon auf dem Weg Richtung Bundesliga. Spieltag, okay. Freitag und Sonntag mit Berlin als Aufsteiger. Und genau, ich soll liebe Grüßen und auch Danke sagen an dich, Marcel, weil besser geht's ja gar nicht. Deswegen, wir machen auch ein halbes Stündchen, steigen wir auch direkt ein. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen so ganz kurz zu Amazon, ganz kurz, dann fangen wir an mit den Damen und legen natürlich dann den Schwerpunkt auf die deutschen Männer, die da ja gerockt haben. Genau, du bist von Anfang an dabei. Ich von außen betrachtet, weil ich die letzten 3 Jahre nicht in Wimbledon vor Ort war, wird schon ziemlich groß aufgefahren und ist auch so in der deutschen Tennislandschaft, ja, kann man sagen, beispiellos. Es sieht sehr, sehr gut aus von zu Hause aus.
Ja, das kann man momentan so sagen. Alleine, wenn man sich anguckt, wie viele Kommentatorinnen und Kommentatoren, Expertinnen und Experten nicht nur dabei sind, sondern allesamt ja hier vor Ort sind, über 14 Tage. Jedes Match, also das ich gemacht habe und die meisten Matches, die wir übertragen haben, mit Experte dann zu begleiten, ist natürlich ein riesengroßer Luxus. Jetzt kommen für das Finalwochenende noch Angie Kerber und Tommy Haas mit dazu. Das wird wieder neue spannende Einblicke geben. Ich kommentiere dann am Donnerstag auch das Mixed-Finale mit Experte und aus dem Center Court dann raus, was man vielleicht normalerweise beim Stellenwert des Mixed nicht unbedingt machen würde. Wir werden am Wochenende Rollstuhltennis und auch die Juniors kommentieren, die Finalspiele. Vielleicht haben wir da auch noch deutsche Beteiligung. Wer weiß, es läuft ja momentan auch relativ gut. Und insofern ist das ein riesengroßes Erlebnis in dieser großen und wirklich fantastischen Truppe, fast schon kleine Familie. Wir sind da sehr, sehr gut zusammengewachsen in den letzten 3 Jahren. Das für mich weiterhin wichtigste und bedeutendste Tennisturnier der Welt hier begleiten zu dürfen.
Freut mich zu hören. Wenn ich auf dem richtigen Stand bin, haben wir 2 Junioren im Viertelfinale, ein Mädchen, einen Jungen. Also das sieht ganz gut aus. Ist ja auch eine gute Nachricht für den DTB und ich finde es super, das ist ja richtig inklusiv. dass Amazon die Möglichkeit noch nutzt und da Rollstuhltennis und Nachwuchstennis zeigt, ist ja dann auch auf die modernste Art und Weise da inklusiv voranzugehen, weil es ja auch hier so ein bisschen ein Medienpodcast, natürlich immer in der Tennisbubble, aber es gehört natürlich auch zur ganzen Weile dazu, ne? Seit Corona, also Eurosport hatte früher ja auch Kommentatoren bei den Slams vor Ort, bei denen sie die Rechte hatte. Und durch Corona hat sich das ja auch ein bisschen verändert, dass die Kommentatoren aus München kommentieren und nur noch sozusagen, nur noch in Anführungszeichen ein DJ vor Ort ist, der Markus Paschek, der ja immer hervorragende Arbeit auch macht. Deswegen ist das jetzt schon ein Trumpf natürlich. Ne? Natürlich gehört auch so weit dazu, dass da ein Riesenbudget hintersteckt, was auch notwendig ist, um sowas aufzuziehen. Aber es ist trotzdem toll. Was mich interessieren würde, ist, wie es ist, mit einem Wimbledon-Sieger zu kommentieren. Michael Stich ist ja nicht so, nicht dauerhaft präsent in der Medienwelt und sucht sich ja genau aus, wann er öffentlich auftritt und wann er auch seine Expertise teilhaben lässt für die Öffentlichkeit. Das ist ja durchaus was Besonderes, dass Amazon ihn verpflichtet hat.
Ja, absolut. Es macht einen riesengroßen Spaß. Dazu kommt natürlich, dass wir auch schon relativ lange persönlich ein gutes Verhältnis haben, uns kennen vom Turnier in Hamburg, da zusammengearbeitet haben, er auch schon bei uns hier für Sky gearbeitet hat, wie auch da Wimbledon zusammen begleitet haben uns jetzt während des Turniers daran erinnert, dass wir Federers letztes Wimbledon-Match kommentiert haben, als er gegen Hubert Hurkacz verloren hat. Damals im Viertelfinale war das. Und so kommen dann da schon so ein paar Erinnerungen dann dazu. Er hat eine ganz spezielle Sicht auf die Dinge, auf das Tennis, vor allen Dingen, was das Rasentennis angeht. Immer auch wieder dann auf die Dinge, die in den 90er Jahren en vogue waren, was sich seitdem verändert hat, was sich aus seiner Sicht nicht unbedingt hätte verändern müssen, die seine Beziehung zu Alexander Zverev und der Familie. Ich finde, das sind immer wieder viele, viele spannende Dinge, die er mit einbringt und natürlich auch taktisch und was das Mentale angeht, wie man sich denn dort fühlt, wenn man auf dem Center Court steht, mit einbringen kann. Das ist ja bei uns im Team dann auch besonders, dass wir dann wirklich viele haben, die das dann nachempfinden können in unterschiedlichen Phasen, Situationen ihrer Karriere, ob es jetzt da ein Dustin Brown ist, der gegen Rafael Nadal gewonnen hat in Wimbledon, ob es jetzt dann Angie Kerber ist, die dazukommt, ob es ein Tommy Haas ist, Michael, Andrea, die immer so eine gewisse Hassliebe hat zum Rasen. Und da finde ich, bekommen die Fans sehr viele verschiedene und sehr interessante Perspektiven.
Ja, ich finde, Stich ist so sehr analytisch und geht sehr, sehr ins Taktische rein. Das hat man so auch nicht selten. Also zum Beispiel Boris Becker, finde ich, macht es ganz anders. Geht mehr so auf das Mentale, finde ich immer. Mhm. Und wie tough man sein muss, so als Einzelsportler. Und der Unterschied zu Michael Stich ist so ein bisschen, dass er wirklich sehr, sehr ins Taktische geht. Auch eine Situation beim Match von Zverev gegen in der letzten Runde, wo es darum ging, Wahrscheinlichkeiten über die Vorteilsseite aufzuschlagen, warum der Gegner Lejeczka nicht vielleicht mal spekuliert. Da hat er ja die Wahrscheinlichkeiten vorliegen hatte oder ob er da einfach auch selbst ein bisschen so rumgedoktert hat. Aber sowas finde ich, das ist fast einzigartig so im deutschsprachigen Raum, finde ich, auf einem sehr hohen Niveau. Bei Andrea Petkovic, die hat ja in den letzten Jahren sehr schon auf vielen verschiedenen Ebenen gezeigt, dass sie das sehr, sehr gut kann. Und wer auch sehr positiv ist, ich lese immer ein bisschen quer bei Instagram, was die Fans so sagen, wer sehr positiv wegkommt, auch ist Dustin Brown. Man so dachte, ist vielleicht Showman, kommt auch mehr über die Emotionen, aber auch sehr.
Und das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Kommt sehr, sehr viel, sehr ruhig, kommt sehr viel über den Inhalt, über das Taktische, ähnlich so wie bei Michael. Was du gerade gesagt hast, was für Optionen ergeben sich am Netz, wenn ich in eine gewisse Richtung spiele, dann ist der Gegner limitiert, muss zu 80% die Vorhand Crosscourt spielen beispielsweise. Insofern erhöhe ich meine Chancen, wenn ich vor allen Dingen diesen Bereich abdecke, das haben wir jetzt häufig gehabt in den letzten 1,5 Wochen, dass man dann denkt, okay, es war relativ viel Mathematik dabei, du kannst etliche Dinge tatsächlich vorausplanen, wenn du dann auch die Patterns, die Eigenschaften des Gegners dann kennst, wie er dann spielt, wie er den Return spielt, in welcher Länge, in welcher Position, den du zu erwarten hast, wenn er zu 70% in die Rückhand retourniert und all solche Sachen. Das ist wirklich hochinteressant, dann auseinanderzunehmen. Dazu dann haben wir dann auch die grafischen Möglichkeiten, um das zu untermalen, um zum Beispiel heute zu zeigen, dass ein Taylor Fritz normalerweise im Turnier quasi mit dem Bauchnabel an der Grundlinie retourniert, und heute gegen Alexander Zverev war das nicht möglich. Er steht auf einmal 3 Meter weiter hinten. Und sowas dann schon im Verlauf des ersten Satzes zeigen zu können, eine der aus meiner Sicht entscheidendsten taktischen Entwicklungen in diesem Match. Das macht Spaß, muss ich schon sagen. Und ich hoffe, das kommt auch dann zu Hause dementsprechend so rüber.
Glaube ich dir hundertprozentig und kommt auf jeden Fall so rüber. Immer wieder spannend zu sehen, wie so extrovertierte Charaktere auf dem Tennisplatz dann anders sind.
Ja.
Er hat ja auch seinen allerersten Podcast, er hat immer Nein gesagt und macht das nicht. Und dann war er, als er nochmal versucht hat, also Dustin Brown, über den geht es gerade, versucht hat, über das Doppel nach seinen schweren Rückenproblemen nochmal hochzukommen. Kurz bevor die Rückenprobleme wieder anfingen, hier zu Gast und auch ganz ruhig und ausgewogen, was man so gar nicht erwartet hätte. Naja, soweit zur Übertragung. Marcel, bist du seit Beginn des Turniers vor Ort?
Ja,
Schon ein paar Tage vorher?
ich bin am Samstag vorher angereist. Ich versuche das eigentlich immer so zu machen. Es sind ja die ersten Mediengespräche schon immer am Freitag. Die meisten dann aber am Samstag. Und die habe ich mir jetzt in den letzten Jahren dann immer direkt mitgegeben. Man bekommt natürlich auch eine gewisse Auswahl, was die Pressekonferenzen und die Abschriften angeht, dann über den Veranstalter, über Wimbledon, aber halt bei weitem nicht alle, auch nicht die von den deutschen Spielerinnen und Spielern. Da werden dann ja bis zu 6 Pressekonferenzräume gleichzeitig bevölkert. Und das ist dann schon spannend, wenn man dann erstmal kurz bei Hubert Hurkacz reinschneit, dann noch bei Jessica Pegula vorbeischauen kann und man dann auf einmal merkt, dass noch Zhenkun Wen an einem vorbeiläuft und man da dann auch als einziger englischsprachiger Journalist dann plötzlich mit ein paar Chinesen dann drin sitzt und man nochmal über ihre Verletzung sprechen kann. Das waren 2 Tage, die ich sehr, sehr genossen habe.
Mann, Marcel, jetzt machst du mir doch wieder ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht vor Ort bin, weil diese Media Days, ich habe die natürlich auch, ich weiß gar nicht, ich habe aufgehört mitzuzählen, ich 14 oder 15 Slams vor Ort gemacht und das ist ein Privileg, beziehungsweise ich versuche auch immer einen Tag vor den Media Days da zu sein, genau aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast. Ich war einmal auf Iga Swiatek's ersten French Open, wo sie, ich glaube, das Achtelfinale erreicht hat. In der zweiten Runde habe ich mich in so ein kleines Räumchen gesetzt mit nur polnischen Reportern und
Oh
habe
ja.
mit aufgenommen und habe aber einen guten Tischtenniskumpel mit polnischen Wurzeln und der hat dann für mich übersetzt. So hatte ich dann, da war ich doch beim Tennismagazin, so hatte ich dann so ein paar Infos, ne? So gibt es ja auch ein paar Bauerntricks, wie man dann mal machen kann, wenn man nicht auffällt. Das muss ich gerade schmunzeln, als du darüber.
Ich hab bei Zheng Qinwen tatsächlich auch den chinesischen Part der Pressekonferenz mit aufgenommen. Ich habe aber bisher noch keine KI gefunden, die mir das tatsächlich sauber übersetzt hat. Das
Hast du
muss
keinen
ich.
Tischtennisfreund mit
Muss,
chinesischen Worten?
nee, tatsächlich leider noch
Wie
nicht.
kann ich dir organisieren aus der Tischtennis-Szene, wenn du möchtest? Oder du fragst einfach Kollegen Dennis Heinemann, der kann direkt die chinesischen Topspieler im Tischtennis so leicht anzapfen.
Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen.
Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich habe nämlich deshalb gefragt, ab wann du da warst, weil ich würde gerne bei den Damen kurz 2 Themen ankratzen. Einmal Serena Williams zu Turnierbeginn und dann Marta Kostyuk, die meiner Meinung nach gerade nicht nur einen Lauf hat, weil sie ja, glaube ich, jetzt von den letzten 22 Spielen 21 gewonnen hat oder von 23 22. Aber bei Serena war es so, dass Wally und ich noch aus Bad Homburg über das Comeback geredet haben. Ich habe auch ein bisschen von hier drüber berichtet. Ich fand es konkurrenzfähig, natürlich gegen eine Spielerin, die dieses Jahr auch erst ein Match gewonnen hat. Auf der Tour muss man auch dazu erwähnen, aber es war jetzt nicht irgendwie peinlich, ganz, ganz und gar nicht. Aber was ich hier mal ein bisschen herausarbeiten möchte, ist, sie hat ja danach keine Pressekonferenz gegeben und ich möchte einfach mal herausarbeiten, wie tough halt doch Profi-Tennis ist, weil man halt nicht einfach doch mal mit 45 zurückkommen kann. Man kann zwar ein kompetitives Match spielen, aber der Körper muss natürlich in einer Lage sein, Back-to-Back-Matches zu spielen. Und das ist halt, also ich will es mal so formulieren, es wäre ja eigentlich fast erschreckend für die Tour, wenn eine 45-Jährige, egal mit wie viel Talent und mit wie viel Reputation, zurückkommen kann und zum Beispiel gewinnen würde und dann auch Back-to-Back-Matches konkurrenzfähig wäre gegenüber Mid-20ern, die 11 Monate auf der Tour spielen, weißt du?
Genau, also entweder sieht man das so rum oder man ist natürlich im Serena Williams Fanclub und sagt dann, das spricht für sie, wie gut sie sich vorbereitet hat und in was für einer außergewöhnlichen Form sie dann zurückgekommen ist. Selbst wenn man dann sich in diese Richtung bewegt, finde ich, kann man immer noch so, wie du es gerade gesagt hast, sagen, das war schon sehr ordentlich an Niveau für 44 und dafür, dass sie, was war es jetzt, 4 Jahre nicht mehr gespielt hat und
22
sich so. Genau, und sich selber, ja, gut, natürlich mit Venus, aber dann auf eigene Faust vorbereiten musste, ohne halt in diesem Turniertross dann drin zu sein, in dem du natürlich auch andere Trainingspartnerinnen hast und dann ein anderes Niveau dann natürlich auch im Vorfeld, dann spielen kannst. Also das war schon schwer. Ich wusste nicht wirklich, was ich da tatsächlich zu erwarten habe. Ich fand die Doppel okay, die sie vorher gespielt hat. Und fand dann, dass die Leistung tatsächlich im Rahmen des Erwartbaren sich dann abgespielt hat. Maya Joint hat mir da gut gefallen, das Thema mental zu handeln, ja, gegen die Stärkste, die jemals so einen Schläger in der Hand gehabt hat, die Erfolgreichste, pardon. Und dann auch auf dem Center Court von Wimbledon ziehe ich meine Hüte. Also da hätte ich gedacht, dass das im dritten Satz möglicherweise ein bisschen anders läuft. Alleine was das nervliche Thema angeht. Denn dass Serena Williams da natürlich überlegen ist, darüber müssen wir ja nicht reden. Und ja, die Pressekonferenz, die dann abgesagt wurde, das hat hier dann auch ein paar Wellen geschlagen, weil dann ich in den Raum gestellt wurde, dass jede andere Spielerin dann eine Strafe für hätte zahlen müssen, wenn das dann passiert wäre. Es kam dann aber ja ein paar Tage danach dann die Bilder, dass das tatsächlich nicht nur so eine Zerrung war, die sie sich geholt hat, sondern tatsächlich das gesamte Knie dann wohl bandagiert war, dass da auch Krücken wohl mit im Spiel waren. Und dann, finde ich, passt das Bild schon eher zusammen. Ja, der Handshake war nicht besonders herzlich und intensiv. Das kann ich auch nachvollziehen. Ob man ihr da jetzt einen Strick draus drehen muss, nee, das soll jetzt jeder für sich entscheiden.
So war sie doch, so war sie doch immer. Also jetzt nicht unter, ja, aber sehr distanziert bei Handshakes und so. Nee,
das ist jetzt nichts, was einen überrascht hat.
Ne? Aber es ist schon krass, wie man im Jahr 2026 dann jemand auch mit so einer Social-Media-Reichweite sogar extra so ein Video postet oder posten muss, wie man humpelt oder sogar mit einer Gehhilfe, um die Verletzung zu rechtfertigen. Du hast meine Frage schon vorweggenommen, natürlich ein bisschen vor Ort Eindrücke, wie das abgelaufen ist. Ich kenne das dann so, dass meistens eine Lautsprecherdurchsage kommt im Medienraum oder so, dass sie nicht, oder eine Mail, dass sie eine Absage kommt. Und man kriegt nur eine feine Strafe, wenn man das halt nicht irgendwie durch einen triftigen Verletzungsgrund rechtfertigen kann. Da gab es ja auch vor ein paar Jahren diese Naomi Osaka-Diskussion um mentale Gesundheit.
Genau so ist das. Das war eine Mail, auch mit relativ kurzer Frist zum Match. Also die waren ja angesetzt, nicht vor 16:30 als eine Partie, die dann auf jeden Fall auf den Showcourt gesetzt werden soll. Und ich glaube, so 2, 2,5 Stunden vorher, lager mich nicht fest, kam dann die Meldung. Ich war da auch gerade in einem Match drin, als ich das dann bekommen und dann dementsprechend gleich weitergegeben habe. Ja, genau. Das war der Informationsfluss.
Alles klar. Bin sehr gespannt, wie die Thematik weitergeht, wie schwere Verletzung ist und ob sie das jetzt Richtung, weil, also es macht ja eigentlich nur Sinn, dieses Comeback Richtung US Open zu verlängern, nochmal als vielleicht emotionalen Höhepunkt, wenn ihr Tennis so sehr fehlt vor heimischer Kulisse, muss man mal schauen, wie schwer das jetzt ist, wir werden das beobachten. Marcel, ich stelle die Frage ein bisschen offener. Also ich würde gerne über Marta Kostyuk reden. Ich weiß es natürlich aber auch, wie es ist für einen Journalisten vor Ort mit 1000 verschiedenen Baustellen, ob du überhaupt die Chance hattest, sie ein bisschen zu verfolgen, ein Match gesehen hast, ein Training gesehen hast oder so. Ansonsten kann ich die Frage auch offener stellen, wen du von den Halbfinalisten so auf dem beobachtet hast und was du für Insights geben kannst von vor Ort bei den Damen.
Naja, also ich werde mich noch intensiv mit Marta Kostyuk beschäftigen müssen heute Abend und morgen früh, weil ich sie dann am Donnerstag im Halbfinale kommentiere gegen Linda Noskova. Ich habe mich mit Kollegen schon drüber unterhalten. Ich habe ein bisschen was am Rande gesehen. Ich glaube auch von ihrem Achtelfinale, das war sehr dominant auch in zwei Sätzen, genau wie das Viertelfinale. Sie macht einen unglaublich selbstbewussten Eindruck, scheint eine sehr clevere Entscheidung getroffen zu haben mit Hinblick auf ihre Gesundheit, dass sie kein Vorbereitungsturnier auf Rasen gespielt hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist hier vom ersten Tag an hundertprozentig fokussiert, bringt ihr Spiel inklusive Beinarbeit, die ich weiterhin sehr, sehr überzeugend finde, wirklich konsequent auf den Rasen in einer bemerkenswerten Konstanz. Daran hat es ja früher immer noch gehapert. Da hat sicherlich auch dann der Sieg in Madrid dann ihren Teil dazu beigetragen. Ist wie immer meinungsstark in Pressekonferenzen. Da muss ich mich auch nochmal im Detail durchlesen. Aber das ist ein Auftritt, der absolut Hoffnung erlaubt, ihr möglicherweise das erste Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie mal wieder das Damenturnier gelaufen ist und die Geschichte, ich will jetzt nicht sagen, untippbar war, weil mit einer Karolina Muchova unter den letzten vier konnte man jetzt durchaus rechnen. Das kommt nicht komplett überraschend. Lina Noskova hat auch eine bärenstarke Rasensaison zuvor gespielt. Die durfte man auch zumindest auf dem Zettel für den erweiterten Favoritenkreis haben. Aber dennoch sind natürlich die ganz großen Namen nicht mehr dabei bei den Damen, ne?
Ganz interessant, Muchova mal wieder ein Beweis dafür, wie gut es auch ist, in der Woche vorm Slam ein Turnier zu spielen und zu gewinnen, versus sich eher vorzubereiten. Oder vielleicht auch der Beweis dafür, wie gut die Bedingungen in Bad Homburg sind. Ich saß ja in ihrer Finalpressekonferenz. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Man sagt das ja immer so leicht, aber in dem Fall ist es, glaube ich, zutreffend. Feel good, Außenseiter-Story. Bei den Herren ist Arthur Ferry. Sind die Engländer schon komplett am Durchdrehen, Marcel? Die Briten?
Ja, es ist, ich würde
Oder ist es
sagen,
wegen der
ich würde sagen,
Fußball-WM noch nicht so groß?
ich wollte gerade auf Fußball auch
Ja.
mit abzielen. Das geht natürlich ein bisschen unter, wobei man hier in London dann schon merkt, dass auch die Fußballthematik durch die schwierigen Anstoßzeiten ein bisschen gedämpft ist und es nicht so einen Einfluss auf das Turnier und auf die Stimmung hat, wie das in den vergangenen Jahren schon mal der Fall war. Also der Hype ist da, auch rund um die englische Nationalmannschaft. Als gestern die Ägypter 2:0 führten gegen Argentinien, haben schon die Kollegen gesagt, it's coming home, it's coming home. Damit haben sie schon gedacht, okay, der Weg ist frei. Und dann kam doch noch Leo Messi. Also das wird natürlich dann schon alles weiter intensiv verfolgt. Das Spannende ist ja aus meiner Sicht, die Stimmung war ja eigentlich nicht nur am Boden, die war ja im dritten Untergeschoss zu Beginn, als dann Jack Draper und Emma Raducanu
Voll.
verletzungsbedingt gesagt haben und gefühlt niemand gewonnen hat in der ersten Runde. Ich weiß nicht, wie viele es am Ende waren, außer Arthur Ferry. Und dann gewinnt er und gewinnt weiter und gewinnt immer weiter. Also das ist schon Wahnsinn. Dazu natürlich die Art und Weise, in der er dann hier auch auftritt. Ja, Alexander Zverev heute dann auch mit dem Wortspiel Fairy Tale, King
Ja.
Arthur, alles, was da so auf der Straße liegt, wird jetzt natürlich abgegrast. Erst recht dann im Hinblick auf das Duell der beiden dann am Freitag. Man muss vielleicht, ohne ihm da jetzt irgendwas wegzunehmen von den Siegen, denn auch die letzten beiden gegen Dimitrov und Kobolli, das musst du so erstmal nach Hause spielen, vor heimischem Publikum. Absolut riesengroßen Respekt. Aber die beiden haben natürlich vorher ordentlich Körner gelassen.
Ja, das stimmt.
Dimitrov im Speziellen und Flavio Kobolli hat es heute dann doch deutlich nicht mehr geschafft, an seine Leistung gegen Alex de Minaur, die bärenstark war, anzuknüpfen. Und das hilft natürlich auch, aber nochmal, ohne da irgendetwas wegnehmen zu wollen, denn du erreichst niemals aus Zufall ein Wimbledon-Halbfinale. Ist ja gar nicht möglich. Der war ja gegen Sisu Bergs schon quasi ausgeschieden. Das war auch so ein Match, das ich immer nur nebenbei mitbekommen habe. Auf dem 18er natürlich auch wieder prädestinierte Location dann dafür. Was war das irgendwie? 2:5 im fünften gegen vierten oder fünften gegen Sisu Bergs und gewinnt dann im Match Tiebreak. Ich glaube, Jan de Witt, das ist ja der Coach von Sisu Bergs, der schläft immer noch schlecht nach der Niederlage.
Stark, ja. Jan de Witt war hier einer der ersten Podcast-Gäste 2020. Toller Geschichtenerzähler und vor allem auch guter Trainer.
Absolut.
Marcel, als hätten wir uns abgesprochen, jetzt hast du schon den Weg gezeichnet, den sportlichen Weg in diesem Turnier von Ferry. Ich bringe euch alle nochmal hier auf den gleichen Stand, wer der junge Mann überhaupt ist. Ne? Der ist hat französische Wurzeln. Mit 2 Jahren von Paris nach England gezogen und nicht nur irgendwo hin, sondern direkt nach Wimbledon, 10 Minuten vom All England Club und hat da eine Privatschule besucht. Seine Mutter ist eine ehemalige Profispielerin und der Papa war 2023 auf Platz 389, nicht der Weltrangliste, sondern der reichsten Menschen Frankreichs, also kommt aus gutem Elternhaus und wurde dann aber vom britischen Tennisverband gepusht und hat in Amerika studiert, in Stanford, also an einer sehr renommierten Universität. Diese Infos habe ich vom lieben Kollegen Toumani Karayol vom Guardian in England, der auch mit seiner ersten Tennistrainerin und seinem Universitätscoach gesprochen hat für den aktuellen Text. Die erste Tennistrainerin hat herausgearbeitet, dass er in seinem Jahrgang da, selbst im Lokal, nicht der Beste war, aber wenn die Scheinwerfer angingen, ein richtiger Performer war. Und das fand ich so passend, natürlich jetzt hier auf der größten Bühne, und du hast es ja herausgearbeitet auch, dass man es dann halt gegen diese Spieler, egal ob die schon Körner gelassen haben, dann auch da zu Ende bringen muss. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Anfeuerungsversuche dann vom heimischen Publikum. Sascha Zverev macht das ja gar nichts aus. Der liebt es auch gegen, also was heißt lieben, aber der kommt auch gut damit zurecht, wenn er gegen Franzosen in Paris spielen muss und so. Also daran wird's nicht scheitern. Hast du den jungen Mann so ein bisschen vor Ort verfolgen können? Wie gibt er sich in Pressekonferenzen? Wirkt er so, als würde ihm das alles nichts ausmachen oder wirkt ihm das eine Nummer zu groß, diese Aufmerksamkeit?
Ich habe es tatsächlich nicht aus nächster Nähe beobachtet, weil dann immer auch andere Spiele parallel waren und ich überdurchschnittlich viel in 5 Stunden, in 5 Satzmatches verhaftet war in dieser Woche.
Ist das ein Privileg oder eine Strafe, Marcel?
Für mich ist das ein Privileg. Also da waren fantastische Dinge dabei mit Dimitrov gegen Berrettini. Ja. Unter geschlossenem Dach Menschik gegen Dimitrov, das waren zwar nur 4 Sätze, aber es hat sich angefühlt wie 5 oder 6 von der Intensität her, nicht weil es so langweilig war. Also das war schon richtig gut. Und wenn du dann erst ja teilweise abends 22, 23 Uhr dann rauskommst, dann kriegst du auch nicht mehr alle Pressekonferenzen und Geschichten dann im Detail mit, aber über einiges unterhalten wir uns dann natürlich im Nachhinein dann auch nochmal. Und man sieht ja dann auch die Interviews teilweise noch auf dem Court nach den Matches. Und der nimmt das total relaxed mit. Das ist fast schon ein bisschen beängstigend. Es scheint ihn eher alles zu beflügeln. Er ist in der Lage, das zu genießen. Es ist noch nicht zu viel. Er nimmt sich auch die Zeit für sich, die er braucht. Und insofern ist das einfach nur eine wunderbare Sommermärchen, Feel Good Story hier für die Briten. Und entweder gibt es dann noch die Krönung am Ende. Oder er verliert gegen Alexander Zverev, was uns aus deutscher Sicht natürlich nicht komplett unrecht wäre. Und dann ist auch alles gut. So, bringt jetzt natürlich mit sich, dass es relativ klare Verhältnisse sind in diesem Halbfinale von der Papierform her zugunsten von Alexander Zverev. Aber das war ja heute im Match gegen Flavio Cobolli auch schon relativ egal. Insofern wird er das natürlich mit der nötigen Konzentration angehen, Alexander Zverev. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und das wird eine richtige Show geben, wenn Arthur Ferry das wieder so offensiv interpretiert, wie er es bisher gemacht hat. Denn dadurch ist er so weit gekommen. Auf der anderen Seite ist es halt auch immer die Frage, wie einen der Gegner lässt. Und ein Alexander Zverev hat Taylor Fritz heute zum Beispiel gar nichts machen lassen. Und das könnte natürlich, wenn es denn aus deutscher Sicht optimal läuft, auch wieder zum Tragen kommen.
Wir kommen gleich sofort zu Zverev. Es ist verrückt, wie Profi-Tennis manchmal funktioniert. Ferry hat Australien aus der Quali 2. Runde gespielt, danach in Anführungszeichen mit allem Respekt nur 2 Halbfinals auf Challenger. Durch die Zusammenarbeit mit Daniel weiß ich, wie schwer das ist und wie groß die Qualität auch ist auf der Challenger-Tour. Und dann Queens-Viertelfinale und dann so ein Lauf. Also man muss mich nicht mehr nach Prognosen fragen für Profi-Tennis. Es gibt immer wieder diese Geschichten, die aus dem Nichts kommen. Ne? Da kann man die Uhr nachstellen.
Und hat in Australien erste Runde, das war ja auch so witzig, Flavio Cobolli geschlagen.
Ja, auch in drei.
Ja, auch in drei.
Lieblingsgegner anscheinend. bevor wir über Zverev reden, müssen wir einmal natürlich Jan-Lennard Struff würdigen. 36 Jahre alt.
Müssen wir.
Viertelfinale, erste Viertelfinale. Hier die Tennis-Freaks, die StammhörerInnen, die kennen den Weg natürlich. Den müssen wir nicht alles nochmal aufbröseln. Er war mit allem immer ein bisschen spät dran und hat immer wieder gute Ausrufezeichen gesetzt und ist von Verletzungen zurückgekommen. In München gewonnen, 24, das abgehakt. Achtelfinale, zwei Slams erreicht, jetzt ein Viertelfinale. Wir wissen alle, wie er ist. Sehr ausgewogen, sehr ruhig und so weiter. Hat er sich ein bisschen mitreißen lassen vor Ort oder ist er dieser ausgeglichene, stoische Warsteiner geblieben, auch in dem Moment des größten Erfolgs?
Gar nicht. Er hat sich gar nicht mitreißen lassen. 0,0. Das ist tatsächlich wirklich, der ist sogar fast noch in den Minusbereich abgedriftet, würde ich sagen. Es hat hin und wieder den Eindruck gemacht, als wäre es ihm unangenehm, was da passiert.
Ja, das ist oft so bei ihm.
Also das hört sich jetzt total übertrieben an, aber du weißt, was ich meine, weil du es auch genau kennst und er ist dann da wirklich sehr zurückhaltend. Also sowohl bei uns im Studio als dann auch in den Pressekonferenzen, da ist schon, mit 36 immer Viertelfinale ist schon geil. Also da wird er dann so überrascht über sich selber, als man spürt da schon, dass er das jetzt nicht unbedingt auf seiner Bingo-Karte hatte.
Hilft auch nicht
für dieses Jahr.
Wenn Hurkacz aufgibt im Fünften, dann die Emotionen so richtig rauszulassen. Ne, da ist er eh nicht der Typ für. Und das bremst das ja dann nochmal ab, weil er ja viel zu respektvoll ist, um da dann irgendwie die Bäckerfaust rauszuholen. Oder so
hat dann natürlich auch Hubi erstmal gute Besserung gewünscht, so wie sich das dann auch gehört. Das stand dann da in dem Moment auch ganz klar im Fokus. Aber das war halt so ein, ich möchte fast sagen, typischer Struffi-Flow. Ne? Also wenn er sich dann mal so richtig spürt, dann kann tatsächlich auch alles passieren und das kann dann auch gegen jeden passieren und dann ist auch niemand mehr sicher. Und da ist er gefühlt schon fünfmal aus dem Turnier ausgeschieden. Also ich habe zwischendurch mal gesagt, ich glaube, es gibt keine Katze, die mehr Leben hatte als Struffi in diesem Turnier. Springt immer wieder von der Schippe nach 0-2-Satz-Rückstand gegen Hurkacz, nach Rückständen in allen drei Sätzen gegen Medvedev im dritten Satz, 2-5 Doppelbreak und zwei Satzbälle. Also das war schon... Das war schon unfassbar. Ja, große, große Resilienz, fantastischer Aufschlag, super Körpersprache. Ich habe Carsten Ariens lachen sehen. Ich weiß nicht, wann ich Carsten Ariens mal lachen habe sehen dürfen. Das war immer nur Hallo und guten Weg. Carsten möchte sich ja mit Medien nicht mehr unterhalten. Das waren immer mal ganz, ganz kurzer Austausch am Ort, aber nicht viel mehr.
Ich habe tatsächlich nie mit ihm gesprochen in den ganzen Jahren, wo er mit Struffi gearbeitet hat. Aber was ich erwähnen möchte, ist, dass er in einem ZDF-Interview, also Struff, nicht Ariens, in einem ZDF-Interview in Paris nach Runde 1 oder Media Day mir gesagt hat, dass die Zusammenarbeit mit Ariens nur temporär ist bis zum Ende der Rasensaison. Und dass er froh ist, dass er ihm jetzt nochmal hilft, weil er nicht nochmal was komplett Neues und nochmal einen komplett neuen Input haben wollte und so ein bisschen back to the roots wollte. Und jetzt ist natürlich die große Frage, die können wir nicht beantworten, aber ob man das vielleicht nochmal überdenkt, diese temporäre Zusammenarbeit über die Rasensaison auszuwählen.
Naja, der Punkt an der Stelle ist ja, dass Carsten Ariens bei Justin Engel im Wort steht und die.
Ist das
die
so? Okay, das wusste ich gar nicht.
Okay. Ja, genau. Carsten wird zusammen mit Didi Kindelmann Justin Engel betreuen.
Cool.
Das ist fix.
Ich wusste nur, dass Kindelmann ab und zu in Monte Carlo ist, ja.
Genau. Und Carsten wird da jetzt weiter mit unterstützen. Jetzt ist die Frage, da bin ich jetzt wiederum nicht ganz sicher, wann Justin wieder in den Spielbetrieb einsteigen kann. Der war ja zuletzt verletzt, hatte Schwierigkeiten beim Ellenbogen. Ich glaube, es stand sogar mal eine OP im Raum. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie der aktuelle Stand da ist, ob der kurzfristig zum Schläger greifen kann oder ob das einfach nicht möglich ist und sich vielleicht daraus noch Vakanzen ergeben, dass Carsten nochmal helfen kann. Fakt ist, als jetzt dann wieder Top 40 Spieler wird Struffi sich irgendwas überlegen, dass er jetzt die Geschichten nicht, also und dass er die Geschichten ohne Coach in Angriff nimmt, das kann ich mir zumindest auf längere Sicht nur schwer vorstellen. Gut, Uwe Liedtke, der wird immer dabei sein
Ja,
und
er ist
dann
Inventar.
helfen. Werden wir mal abwarten.
Am besten wäre es doch einfach, Struffi reist mit Justin zusammen, gibt ihm noch ein bisschen Halt, und
Oder
Hoffnung,
so.
lernt vom erfahrenen Profi und die machen einfach eine Win-Win-Win-Situation draus.
Ja.
Dieses Angebot wurde Ihnen präsentiert vom Advantage Podcast. Wir kommen zu Alexander Zverev, der über Jan-Lennart Struff in einer Pressekonferenz gesagt hat, immer wenn man denkt, Struffi hört auf, spielt er irgendeinen Grand Slam wie letztes Jahr die US Open und sichert sich, wie du es eben auch schon gesagt hast, mit einer 40er-Ranking-Position die kommenden 12 Monate. Marcel, ich hatte ja das Privileg, Zverev in Paris komplett zu verfolgen und darf es auch wieder aus New York machen fürs ZDF. Das ist mittlerweile fix. Und er hat ja ein neues Ritual entwickelt gehabt in Paris, dass er sehr, sehr ruhig und sehr, sehr sachlich in den Pressekonferenzen ist, die Antworten wiederholt, um sich selbst, er hat es ja auch später zugegeben, so ein bisschen anzulügen. Die SZ hat das auch treffend formuliert, das kann ich gleich auch nochmal zitieren. Ist es in Wimbledon genauso, dass er diese Taktik weiterverfolgt oder wie nimmst du ihn wahr?
Naja, finde ich nicht. Es ist jetzt gemischter. Es sind unterschiedliche Eindrücke, die er in Interviews hinterlässt. Also heute beispielsweise nach dem Viertelfinale im On-Court-Interview, das glaube ich war mit der gelösteste Alexander Zverev, den ich hier gesehen habe. Ähnlich bei, ich glaube, war das der erste oder zweite Besuch im Studio. Da war er auch maximal entspannt. Bei der Auftaktpressekonferenz hat das eher kurz gehalten. Da war er noch erkältet. Die Rasenallergie hat noch ein bisschen genervt, wobei es war eher die Erkältung als die Rasenallergie. Aber er war jetzt nicht irgendwie zugeknöpft. Schon auf den Punkt, ja. Aber dass man da jetzt daraus lesen sollte, ist es genau die gleiche Strategie wie in Paris, finde ich nicht. Da wäre ich jetzt eher auf dem Trip zu sagen. Und das sieht Mischa übrigens auch so, der hat das bei uns auch gesagt, dass sich durch diesen Erfolg halt gewisse Dinge gelöst haben und man dann einige Sachen möglicherweise ein bisschen entspannter sieht als vorher. Dennoch bleibt es natürlich dabei, wenn ihm irgendwie eine Frage nicht passt in dem Moment, dann ist das Thema auch relativ
Ja.
schnell abgehandelt.
Es
Ne?
gibt ja auch
Das ist
nochmal
das war dann so.
unterschiedliche, es gibt natürlich auch nochmal unterschiedliche Ebenen. Also er ist ja eh schon immer, auch als er noch ganz andere Probleme hatte, einer der besten On-Court-Interviewer schon immer
Genau.
gewesen. Und dann gibt es die Ebene tief in den Katakomben. Bei der schreibenden Presse ist er manchmal vom Energielevel dann sehr weit unten, vorsichtig formuliert gewesen in der Vergangenheit. Und dann in den TV-Interviews manchmal so ein Mittelding. Gerald Kleffmann von der SZ hat geschrieben, dass Zverev einmal ein Anhänger der Theorie der selbsterfüllten Prophezeiung werden würde. Ist auch eine überraschende Entwicklung. Aber die Methode wirkt hervorragend. Das ist von heute. Also wir nehmen mit, es ist so ein Mittelding. Vom Sport. Lehetschka war der erste Top-20-Sieg in Wimbledon, erste Mal Top-8-Club, jetzt der erste Top-10-Sieg in Wimbledon gegen Fritz. Und du hattest es ja auch im Live-Kommentar gesagt, der erste Top-10-Sieg beim Slam seit Australian Open 25 gegen angeschlagenen Novak Djokovic. Ist natürlich auch mental wichtige Sachen. Also auch wenn ich ihn jetzt heute in der Pressekonferenz danach gefragt hätte, hätte er ungefähr genau so geantwortet. Das ist mir völlig egal. Auf sowas achte ich nicht. Aber wenn er das irgendwie mitkriegen sollte über irgendeine Statistik oder so, dann ist es ihm, glaube ich, doch wichtig.
Ja,
Also
da
ich
sind wir
glaube.
dann wieder bei dem Selbstanlügen in der einen oder anderen Situation oder Dinge, die er nicht preisgeben will. Was er ja in dem On-Court-Interview schon direkt gesagt hat, war, dass ihm dieser Sieg gegen Taylor Fritz nach 7 Niederlagen verdammt viel bedeutet hat. Und ich
Safe.
glaube tatsächlich, dass das der wichtigste Punkt ist, weil sich da natürlich schon ja, so ein kleines Monster aufgebaut hat im Kopf. Und ich auch absolut nachvollziehen kann, dass man dann mal so ein bisschen in Zweifeln gerät, wenn man jetzt nicht so eine ganz, ganz klare Erklärung hat, wie beispielsweise die verheerenden Blutzuckerwerte in Halle. Das Match hat er ganz schnell weggepackt, andere dann nicht ganz so leicht.
Ja.
Und heute hat er dieses Match einfach komplett dominiert. Von von A bis Z. Und ich bin relativ überzeugt, dass das auch gegen einen zu 100% fitten Taylor Fritz
Marcel,
so
das
gewonnen
wäre
hätte.
meine, also um den Input zu geben für alle, die es nicht komplett verfolgt haben, das wäre meine Frage gewesen, wie viel Prozent Angeschlagenheit Fritz, der mit chronischen Knieproblemen zu kämpfen hat, zu Patellasehnen, und wie viel Prozent Zverevs Leistung? Du warst komplett dabei.
Ja, dadurch, dass ich gesagt habe, er hätte es auch ohne gewonnen, muss ich es dann auch deutlich machen und sagen, es sind eher 80% Leistung von Alexander Zverev
Ja, okay.
und 20% dann das Knie. Ja, Taylor Fritz hat sich deutlich schlechter bewegt, beispielsweise als gegen Alexander Bublik. Das ist definitiv so. Und natürlich kann dann, wenn du einen Satz im Tiebreak hast, auch mal alles in die andere Richtung laufen. Das ist völlig logisch. Aber der hat ja jede Linie viermal getroffen, die da heute aufgemalt war. Und wahrscheinlich reicht das noch gar nicht. Das
Ja.
war super präzise. Das ist das Erste. Das war hervorragend aufgeschlagen. Ja, das macht Taylor Fritz auch. Aber es war, und das glaube ich, haben wir noch nicht allzu oft über eine Leistung von Alexander Zverev gesagt. Das war taktisch, wie er es gemacht hat, wie er sich's überlegt hat, wie er es ausgeführt hat, eine Eins mit Sternchen.
Kannst du es ein
Und
bisschen konkretisieren? Was hat dir
ja.
da sehr gut gefallen?
Sind mehrere Punkte. Es beginnt natürlich beim Aufschlag, durch die Art und Weise, wie er durchmischt, wie er auch den Kick reinbringt, hat Taylor Fritz null Chance gehabt, seine ursprüngliche Return-Position an der Grundlinie aufrechtzuerhalten und stand dann auf einmal irgendwie in einem Feuchtbiotop 3 Meter hinter der Grundlinie und hatte überhaupt gar keine Länge in seinen Returns, also zumindest nicht in so einer Regelmäßigkeit, wie er sie gegen Bublik hatte, dessen Aufschlag halt deutlich flacher ist als der von Alexander Zverev. Zwar genauso schnell, aber halt flacher und dementsprechend nicht ganz so leicht unter Kontrolle zu bringen. Das war das eine. Dann die Vorhand, die mit viel Druck und viel Drive gespielt wurde. Darüber hat Alexander Bloks schon berichtet, wie schwer die unter Kontrolle zu bekommen ist, wenn die knapp vor die Grundlinie kommt. Den Rückhandslice, den er spätestens dann gut eingesetzt hat, als er gemerkt hat, dass Taylor Fritz Probleme hat, in die Knie zu gehen, egal ob auf der Rückhand oder auf der Vorhandseite. Vor allen Dingen noch mehr, also gerade dann, wenn er die Rückhand umlaufen wollte, um da Vorhand zu spielen, was dann extrem viel Zeit kostet. Das hat sehr gut geklappt und dann ist er gut aus den Rückhand-Cross-Court-Rallies rausgekommen. Das hat er in Halle auch schon ordentlich geschafft, indem er es da häufig geschafft hat, den nicht so einfachen Rückhand-Longline in der Situation zu spielen. Denn Rückhand-Cross-Court, das ist ja mit Fritz ähnlich wie mit Medvedev, das spielte dir im Zweifel 24 Stunden durch. Und da darfst du da nicht drin bleiben, sondern brauchst du entweder den Slice-Cross, um ihm eine andere Höhe zu geben, oder halt den Rückhand-Longline. Und das hat er fantastisch gemacht. Das war wirklich sehr gut. Dazu kommt dann noch die Position an der Grundlinie, die er auch über weite Strecken wirklich gut gehalten hat. Da waren sehr, sehr viele Dinge dabei, die zu einem erfolgreichen Tennismatch dazugehören heute.
Sehr interessant, diese Einblicke. Leute, ich bin schon ein bisschen am Überziehen, deswegen müssen wir Marcel gleich seinen Feierabend gönnen. Er muss sich auch noch vorbereiten auf seine Matches. Um abschließend zu fragen, es gab ja, also seit heute ist es vielleicht nur noch einer, aber es gab bis heute ja zwei Spieler, die so ein bisschen mietfrei in Saschas Kopf wohnen durften. Das war einmal Taylor Fritz und zum anderen Jannik Sinner. Die eine Hürde hat er heute genommen. Mal so alles in den Gesamtkontext setzen. Wenn man davon ausgeht, dass er Freitag diese Hürde nimmt, ja, der Podcast wird ja jetzt heute Abend online gehen, wenn man mal so tut, als würde man eine Finalprognose nehmen, ist es A sicher. Also Djokovic, man kann sich ja nicht gegen Djokovic stellen, weil also jedes Mal, wenn ich in den letzten Jahren gesagt habe, der ist körperlich nicht mehr in der Lage oder das macht alles keinen Sinn oder so, dann kommt er wie Phönix aus der Asche.
Ja.
Also muss ich die Frage vielleicht umframen. Für den Fall, dass es ein Finale gegen Sinner geben würde, hat Sport Deutschland, hat Tennis Deutschland, haben die Zverev-Fans ja in dem Podcast Grund zur Hoffnung.
Ich finde
Oder sie
ja, weil ich finde doch, ich finde schon, einfach weil Jannik Sinner mich auch noch nicht zu 100% abgeholt hat in diesem Turnier. Er ist in der Lage, in wichtigen Momenten seinen Aufschlag zu bringen. Und das hat auch gegen Jan-Lennard Struff hervorragend geklappt. Da hat er sich dann nach zwei Sätzen freigeschwommen. Der dritte war dann für sein Niveau gut. Die ersten beiden waren knapp unterdurchschnittlich. Und ich glaube, er muss eine Klasse besser spielen, mindestens um Alexander Zverev schlagen zu können. Jetzt warten wir gegen Djokovic mal ab. Ich habe da auch einen Ruf zu verlieren, weil ich seit Ende 2023 einen Call laufen habe, dass er kein Grand Slam-Turnier mehr gewinnt. Noch steht das Ding und mal gucken, ob das am Sonntag auch noch so ist. Aber du hast es ja schon gesagt, eigentlich kann man sich von 5 Stunden 15 mit 39 nicht mehr so erholen, dass man dann gegen
Ja,
Sinner noch
wobei, das habe ich
dagegen
auch
halten kann.
aufgegeben,
Aber
Marcel. Das habe ich aber auch
deswegen habe ich ja
aufgegeben, weil
gesagt,
ich bin ja,
eigentlich. Deswegen,
du kennst mich
genau.
ja auch, ich bin ja auch sehr ein Verfechter dieses physischen Faktors und werde immer ein bisschen dann auch in Anführungszeichen misstrauisch, wenn man das in, ich habe schon 2000, wann war das Finale? French Open gegen Tsitsipas? 21, während Corona oder so.
21, ja.
Ja, genau.
Genau.
Da habe ich
Genau.
schon für die Zeit geschrieben, dass es eigentlich nicht sein kann, dass ein dann
Genau.
35-Jähriger physisch fitter ist als ein Spieler, der auf dem Weg in seine physische Prime ist und so weiter. Aber ich habe irgendwann
Genau.
aufgehört, dieses Narrativ zu bedienen,
Besser
weil
ist es.
Djokovic halt einfach so gesund und so speziell gelebt hat, auch wenn man sieht, wie der sich ich gucke mir das oft an, wie der sich warm, wie sein Warm-up-Programm aussieht, wie beweglich der ist und so weiter. Aber worauf ich mich festlegen kann und auch hier schon gemacht habe mit Wally vor einem Jahr oder so, wo ich gesagt habe, wenn, dann nur Wimbledon. Alles andere ist tatsächlich zu, also Sand und auch Hartplatz zu krass, weil
Das
da
wäre der in
wird.
Australien aber auch fast auf die Füße gefallen. Da fehlt auch nicht so
Ja,
fürchterlich viel.
aber da kam ja
Ich
dann zum
weiß
Glück
ja,
so
was
eine
du meinst. Ich bin
Verletzung
ja
und
zu
so.
100% bei dir.
Ja.
Genau. Ich bin zu 100% bei dir.
Okay.
Ja.
Dann,
Insofern gucken wir. Er hat eine Chance. Und das gucken wir uns gerne an
letzte
am Wochenende.
Frage. Gibt es noch irgendwas, was du den HörerInnen zu Sascha sagen kannst von vor Ort? Irgendwas, was dir in den Kopf kommt, was du gesehen hast, gehört hast, was berichtenswert ist, was man nur vor Ort wissen kann, was ich nicht erfragt habe? Oder sind wir wunschlos?
Ja, die Lockerheit ist schon, das ist schon bemerkenswert. Also Paris hat schon was mit ihm gemacht und jetzt nicht irgendwie, dass er komplett lässig und laissez-faire, aber die Mischung ist gut zwischen dem konzentrierten Arbeiten, auch im Warm-up im Übrigen. Da ging's heute von Beginn an zu 100% zur Sache. Also da war nicht irgendwie nur mal so ein bisschen einditschen und Kraft sparen und so, sondern der hat sich da schon richtig was überlegt und auch da schon Videos angeguckt und diese Mischung zwischen der Lockerheit. Ich habe jetzt eigentlich das Wichtigste, was ich mir in meiner Karriere vorgenommen habe, erreicht und den jetzt aber auch dann wieder auf zu neuen Ufern. Gefällt mir gerade richtig gut. Die Frische ist da. Ich sehe körperlich gar kein Thema gerade. Auch bei anspruchsvollen Bedingungen. Heute waren es wieder 32 Grad. Und auch das hatte ja in der jüngeren Vergangenheit durchaus mal eine Rolle gespielt bei großen Tennisturnieren. Insofern bin ich jetzt sehr, sehr neugierig auf das Finalwochenende. Natürlich in Bezug auf Alexander Zverev, aber auch in Bezug auf die Damen, bei denen ich dann das Finale am Samstag kommentieren darf.
Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und vor allem Erfolg.
Danke dir.
Es ist ja, es ist schon faszinierend, weil ich habe tatsächlich so ein bisschen gedacht, weil ich, also ich stand ja in der Mixzone in Paris nach dem Finale und es hat so knapp 3 Stunden gedauert und da kam wirklich ein Grand Slam-Sieger, der emotional komplett ausgelaugt war, ja, weil das hatte so viel Kraft gekostet, auch dieses Narrativ, dieses du musst jetzt gewinnen, alle sind raus und so. Und was mir ein bisschen Sorgen bereitet hatte, war dann wie es danach weiterging, also
Ja, stimmt.
nach Herzogenaurach, zu Adidas, Verpflichtung, von da nach direkt nach Halle, weil er ja auch so ein Verfechter ist, ich muss mich einspielen, ich brauche ein Vorbereitungsturnier und so weiter. Und ich so ein bisschen die Angst hatte, dass er nicht einmal irgendwie reflektieren, zur Ruhe, zum Resetten kommt. Aber scheinbar hat er es vielleicht irgendwann mal kurz gehabt oder er braucht es nicht und dieses Selbstwertgefühl, was er sich durch den Slam-Sieg geholt hat, schlägt alles andere momentan. So wirkt es
Ja,
mir.
ja,
Sehr
ja, genau.
interessant. Gut, dann einmal trotzdem noch, wenn ich schon gesagt habe, vielen, vielen Dank, Marcel, dass du dir
Sehr
Zeit
gerne.
genommen hast. Die Insights sind Gold wert. Ich wünsche dir noch 3 tolle Tage. Mit deutscher Beteiligung. Es könnte ja wirklich, es könnte ja ein Juniors werden, es könnte bei den Herren im Doppel.
Vier sind sogar noch, ne? Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag.
Stimmt,
Vier,
stimmt
genau,
schon eigentlich
ja.
vor. Aber Kravitz-Pütz sind ja auch noch am
Und
Start.
auch noch drin, jawohl.
Genau, also tolle Aussichten auf jeden Fall. Ich wünsche dir ganz,
Absolut,
ganz viel Spaß.
absolut.
Und
Dankeschön.
euch da draußen auch mit Wimbledon. Schaut fleißig Amazon. Vielleicht, wenn der eine oder andere das bisher noch nicht getan hat, vielleicht für die letzten Tage nochmal ein Abo da lassen. Und seid lieb zueinander. Und nächste Woche nach den beiden Bundesligaspieltagen, falls ihr nur wegen Wolli einschaltet, kann ich euch beruhigen, er ist dann wieder zurück. Ja? Gut. Genau. Bis bald. Super.